Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Frederik Simon. Als kaufmännischer Geschäftsführer bei On Purpose möchte Frederik dazu beitragen, bei, so wie er sie nennt, Verantwortungskräften gesellschaftlichen Mehrwert als relevanten Erfolgsfaktor in unserem Geschäftssystem zu verankern. Lass uns doch damit starten, dass du vielleicht kurz und knapp erzählst, wie du zu On Purpose gekommen bist.
Das tue ich gerne. Ich weiß nicht, wie kurz und knapp ich das hinkriege, weil es ist schon ein gewisser Bogen sozusagen, eine gewisse Reise, die mich dahin geführt hat, wo ich jetzt gerade bin. Tatsächlich ist es so, dass ich selbst als Teilnehmer 2016, 2017 durch das Programm gegangen bin. Und ich bin vorher sehr lange in der Touristik tätig gewesen, habe also einen Karrierebruch auch hinter mir. War dort über 10 Jahre tätig, zuletzt als Bereichsleiter und Prokurist bei einem mittelständischen Reiseveranstalter. Eigentlich eine schöne Branche und doch über die Jahre hat sich irgendwie immer so ein Gefühl ergeben, dass das was fehlt. Und ich habe überlegt, was das sein könnte, bin aber nicht so richtig vorangegangen darin gehend. Und dann ist es so, wie es im Leben manchmal ist. Es hat sich tatsächlich irgendwie ein privater Schicksalsschlag ergeben, wo ich dann darüber nachdachte, so was ist eigentlich so in meinem Leben bislang passiert und wo will ich eigentlich mal hin? Und hat seinerzeit dann ein Coaching gemacht zur beruflichen Neuorientierung, wo ich mich mit meinen Kompetenzen auf Metaebene auseinandergesetzt habe, aber vor allem über Werte nachgedacht habe. Werte, die mir wichtig sind. Und dann auch überlegt habe, inwiefern haben sich diese Vorstellungen immer mehr auch von dem irgendwie entfernt, von meinem beruflichen Werdegang. Und wie schaffe ich es, die wieder zusammenzubringen? Habe dann mit sehr vielen Menschen gesprochen, die so aus dem sozialen Sektor kamen, aus Pflegebereich, medizinischen Bereich, aber auch Kita, Jugendförderung. Und mir tolle Erfahrungen auch eingeholt von anderen, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie hingekommen sind, fand ich sehr, sehr wertvoll. Und in diesem Prozess, wo ich mir sozusagen überlegt hatte, wo will ich eigentlich mal hin, bin ich damals über On Purpose gestoßen, die seinerzeit überlegten, in Deutschland einen dritten Standort aufzumachen. Und als ich von dem Programm gehört habe, fand ich das erstmal höchst spannend. Da hat mich sehr, sehr vieles angesprochen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich auch für das Programm sozusagen genommen wurde und habe das durchlaufen. Und das hat sich von Anfang an richtig angefühlt. Also gut betreute, sage ich mal so, dieser gut betreute Wechsel von einem Sektor, von dem privatwirtschaftlichen in meinem Fall, in den sozialen Sektor. Zwei Partnerorganisationen, bei denen man sich ja auch ein Stück weit ausprobieren kann und gleichzeitig relevante Projekte vorantreiben kann, in einem komplett neuen Kontext teilweise und dann noch verbunden mit einer Weiterentwicklung über Coaching, Mentoring, Training, die wöchentlich stattgefunden haben, war das im Gesamtpaket für mich sehr, sehr attraktiv. Zumal auch dieses Konzept des sozialen Unternehmertums, da hatte ich vorher tatsächlich noch keine Anknüpfungspunkte zu. Es war mir neu und ich bin gelernter Kaufmann. Ich glaube also auch an unternehmerische Lösungen und fand es höchst spannend, da auch mehr zu erfahren. Und ich bin da richtig begeistert eingedrungen in diesen Sektor. Ich fand es total spannend, was dort alles schon passiert, wer sich dort engagiert. Und diese Begeisterung hat sich vermutlich auch so ein bisschen, auf der anderen Seite ist die wahrgenommen worden. Und als die damaligen Gründer von On Purpose in Deutschland sich entschieden haben, wegzugehen aus Berlin, hatten sie mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, Verantwortung zu übernehmen. Und da musste ich nicht so lange drüber nachdenken, weil das ganze Thema tatsächlich für mich auch eine Herzensangelegenheit geworden ist und bis heute auch ist. Also insofern nicht ganz so kurz, aber trotzdem passend.
Voll gut, danke. Lass uns vielleicht noch ein paar Schritte zurückgehen. Ich denke, wir werden noch mehr dann tiefer gleich über On Purpose sprechen.
Gerne.
Was ist es denn, wenn du jetzt sagst, so momentan, was dich wirklich antreibt und motiviert?
Mhm. Das ist gar nicht so verschieden zu dem, was mich auch früher in meinem bisherigen Leben angetrieben hat. Tatsächlich habe ich relativ früh für mich entdeckt, dass die Dienstleistung eigentlich so mein Bereich ist, also mit Menschen und für Menschen zu arbeiten. Das finde ich bis heute wahnsinnig auch bereichernd, Menschen auf ihrem Prozess, diesem Wandel sozusagen zu begleiten, auch zu sehen, wie sie sich entwickeln, zu unterstützen auf diesem Weg. So habe ich das auch in ganz anderem Kontext schon frühzeitig als Zivildienstleistender fand ich mit Menschen arbeiten total bereichernd und auch in der Touristik für andere sozusagen einen schönen Urlaub zu generieren. Also das ist schon so ein bisschen ein roter Faden, der sich da durchzieht, auch wenn die Branchen oder Sektoren jetzt ganz, ganz andere sind.
Wenn du sagst, die Formulierung hat mir gefallen, mit Menschen, für Menschen. Ist das so eine zentrale Sache, die dich jetzt immer noch bewegt und dein Handeln auch so ein bisschen leitet?
Ja, würde ich schon sagen.
Und wenn wir jetzt gerade viel auch über Purpose reden, vorhin hast du schon was von Werte gesprochen. Ich glaube, das sind Sachen, die vielleicht auch, wenn man dann auch deutsche Worte nennt, da werden wir vielleicht auch gleich ein bisschen über die Übersetzung reden müssen. Oder einfach deutsche Worte, wenn es sowas umgeht, um Sinn, um Bedeutung, Werte, Purpose. Kannst du mir da mal kurz so ein bisschen dein Verständnis geben, wie das alles so zusammenpasst, wie du das vielleicht einordnest?
Ja, ich glaube, dass Werte für mich selbst, aber auch für viele Menschen ein Fundament sind. Ein Fundament, auf dem man sozusagen sein Handeln aufbaut und nach dem man auch sein Handeln ausrichtet. Und in dem Moment, wo man sich von dem entfernt, habe ich für mich tatsächlich festgestellt, dass Unzufriedenheit und auch ein Stück weit Frust aufkam. Insofern sind Werte für mich schon immer ganz stark prägend gewesen, vielleicht auch ohne das immer so genau bewusst gewesen ist für mich. Es sind natürlich Dinge, die man mitbekommt aus einem persönlichen Umfeld, aus der Familie, aber auch dann eben über eigene Erfahrungen sich aufbaut. Werte und beschreiben ja nicht sozusagen, was man tut, sondern wie man etwas tut und warum man etwas tut. Und das ist etwas, was ich glaube, was man sich immer wieder auch bewusst werden sollte in seinem Leben. Oder für mich ist das zumindest sehr, sehr wichtig, zu überlegen, warum mache ich das jetzt eigentlich und wo führt mich das hin? Gleichzeitig, ich meine, dieses Wort Purpose, was du jetzt auch schon erwähnt hast, was sich ja auch in unserem Firmennamen wiederfindet, ist jetzt ein Stück weit schon fast inflationär verwendet, wenn man sich anguckt, dass sich zuletzt auch eine Werbung von British American Tobacco über Purpose gesehen habe, wo ich dann auch überlegt habe, okay, mal gucken, wie viel Purpose die einem bieten können. Aber es ist trotzdem etwas, was sich schwer übersetzen lässt, finde ich, weil es mehr ist als eigentlich nur Sinn oder zumindest, also manchmal die Übersetzung vielleicht nicht ganz so stimmig ist. Es umschreibt auch ein Stück weit auch das Warum. Also so wie es auch Werte tun, ist auch Purpose sozusagen basierend dazu, warum und weshalb ist das jetzt wichtig? Was ist der eigentliche Sinn dahinter?
Also ja, ich finde es erstmal mega gut, auch dass man sich einfach, so wie du es beschreibst, dass es erstmal wichtig ist, die Werte so ein bisschen als Grundlage zu nehmen, die aus verschiedenen Sachen geprägt sind, die sich ändern können und dass die einfach die Grundlage für unser Handeln ist, für unsere Glaubenssätze sind und wir einen Purpose, ob es jetzt, ja, wenn wir es mit vielleicht aus Fehlen einer besseren Beschreibung erstmal als Sinn nehmen, auch wenn da vielleicht ein bisschen an Bedeutung verloren geht, dass das einfach auch wieder stark durch unsere Werte geprägt werden, was wir als sinnvoll erachten und nicht.
Und ich halte es auch für wahnsinnig wichtig, dass Werte wieder einen stärkeren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Also, dass auch unsere Wirtschaft sich mehr in Richtung werteorientierte Wirtschaft entwickelt. Weil nur dann, glaube ich, können wir den Wandel oder eine Veränderung, die ich für wichtig halte, in eine Richtung vorantreiben, die wirklich dahingehend führt, dass wir eine Wirtschaft auch kreieren können, die allen eine Teilhabe ermöglicht und die im Einklang auch mit Ressourcen, die wir auf diesem Planeten haben, die wegkommt von diesem Paradigma des ewigen Wachstums. Ich glaube, das sind Themen, mit denen sich jetzt sehr, sehr viele Menschen beschäftigen und die mich auch genauso umtreiben.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es immer mehr an Bedeutung zunimmt oder zumindest an Aufmerksamkeit und gerade wenn es darum geht, ist so Sachen, was wir jetzt schon viele Schlagwörter, womit wir die ganze Zeit gerade rumwerfen, ne? So was die ganze Zeit Werte, Purpose, Sinn, Value-Driven, Vision-Driven, womit sich viele Unternehmen, auch da unter einem Kontext immer wieder geredet wird. Was würdest du denn sagen zu jemandem, der sagt, ja, hört sich alles gut an, aber so wirklich relevant ist es eigentlich nicht. Hey, ich will Business machen. Was würdest du dem so ein bisschen entgegnen?
Also erstmal würde ich fragen, was ist für dich eigentlich relevant? Und wenn man vom klassischen Business ausgeht, denken viele Leute, glaube ich, noch heute von dieser Shareholder-Doktrin von Friedman irgendwie ausgehend, dass Profitmaximierung das ist, was relevant ist, würde ich erstmal komplett in Frage stellen, warum? Also wieso sollte Profitmaximierung das wesentliche Ziel eines Businesses sein? So. Und das war es für sehr, sehr lange Zeit nicht, bis dann sich in den 60ern nach Friedman eben ein Stück weit verselbstständigte. Aber das auch in Frage zu stellen und zu sagen, nein, relevant ist, dass wir mit unserem Business ein Bedürfnis befriedigen, dass wir eine Lösung für eine Herausforderung schaffen, dass wir Menschen befähigen, zu einem selbstbestimmten, zu einem guten Leben. Es gibt da verschiedenste Herangehensweisen, aber warum sollte das klassische, wenn man es so bezeichnen möchte, Businessmodell denn relevanter sein als Modelle, die eben auch ganzheitlich sich ausrichten an dem, was unser Planet auch in der Lage ist, überhaupt auszuhalten. Also ich meine, wir brauchen keine Wissenschaftler, um einfach nur eins und eins zusammenzuzählen und zu sagen, wenn das System so weiterläuft, wie es aktuell läuft, dann fahren wir vor die Wand. So. Und wenn du das für relevant hältst, dass man mit vollem Tempo gegen die Wand fährt, ja wunderbar, aber ich habe da eine andere Meinung.
Ja, bin total bei dir. Ich finde gut, dass du auch von da gehst. Letztendlich nicht zu sagen, hey, so ist es und weißt du, so gleich einen anderen Standpunkt zu sehen, sondern dass jeder sich mal selbst fragt, worum geht es überhaupt? Und das passt, finde ich, super zu dem, was wir davor gesagt haben, so ein bisschen zu Werte und wodurch wir geprägt sind. Und wir sind halt sehr stark durch einen oder mit einem Bild geprägt, wie Wirtschaft funktioniert, wofür Wirtschaft da ist, wofür ein Unternehmen so da ist und es ganz einfach mal stark zu hinterfragen.
Ja, und man wird ja auch geprägt. Ich meine, das fängt an den Universitäten an. Ich bin auch durch ein Wirtschaftsstudium durchlaufen und ich habe lange im Bereich gearbeitet, wo das natürlich schon erstmal das primäre Ziel war. Und da hatte ich in Anführungsstrichen das Glück, dass mir das Leben mal einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst hat, so um mal zu überlegen, hey, ist das eigentlich so vernünftig so? Andere Leute sind schlauer und kommen von alleine drauf so. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass immer mehr Menschen auch einfach mal den Status quo hinterfragen und zu sagen, hey, das wird zwar immer alles jetzt gelehrt und vorgelebt, aber ist das so alles richtig so? Ist das die Welt, in der wir leben wollen? Und ich glaube, man wird immer öfter auch Nein hören. Und das ist etwas, was mich auch motiviert, dass ich das Gefühl habe, dass mehr und mehr Menschen Fragen stellen.
Ja, bin so bei dir. Ich glaube, es ist so, so wichtig, auch dass man es einfach fördert und darum auch gut, dass man es einfach immer von verschiedenen Leuten einfach immer wieder hört. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der sagt, hey, es hört sich gut an und ja, macht schon irgendwie Sinn, aber letztendlich, ich muss von irgendwas leben und ich möchte, dass es mir gut geht. Klar, schon gut, Sinn und ich will, dass es auch allen irgendwie gut geht. Letztendlich, aber ich muss irgendwie dran denken, dass ich auch einfach meinen Lebensunterhalt irgendwie gut verdiene und ich möchte auch, dass es mir gut geht. Was würdest du so ein bisschen dagegen?
Ich würde sagen, da besteht aus meiner Sicht gar kein Widerspruch. Also ich gehöre zwar auch zu den Realisten und weiß, dass viele Organisationen und Unternehmen im Sektor von den Ressourcen her schlechter ausgestattet sind wie in der klassischen Privatwirtschaft und dadurch möglicherweise auch Gehälter nicht in der Form gezahlt werden können, wie das dort passiert.
Genau, also ich glaube, es ist unverantwortlich und auch eben wiederum nicht mit meinen Werten vereinbar, dass wir unsere Mitarbeiter sozusagen mehr oder weniger ausbeuten, indem wir uns auf ihre intrinsische Motivation ausruhen und sagen, die braucht man nicht besser bezahlen, weil die sind so motiviert, die sind auch in der Lage sozusagen mit wenig auszukommen. Wir wollen, dass die besten Leute sich dort engagieren, wo gesellschaftliche Lösungen vorangetrieben werden. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auch in der Lage sind, adäquat Gehälter zu zahlen. Also damit will ich nicht sagen, wir müssen irgendwie in Bereiche irgendwie, die wir aus der Privatwirtschaft irgendwelche Exzesse kennen. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, so Verhältnisse innerhalb einer Organisation sich anzuschauen. Also wie viel verdient eine Führungsebene, wie viel mehr gegenüber sozusagen der operativen Ebene. Und wenn wir da über 3 bis, also je nach Organisationsgröße, 3 bis 5-fache irgendwann hinausgehen, finde ich das dann auch irgendwann fraglich so. Gleichzeitig erfordert gute Arbeit auch, dass man gut bezahlt. Und das ist etwas, da sind wir noch nicht, das ist mir vollkommen bewusst, aber da müssen wir hinwollen so. Und das muss Teil unserer Strategie auch sein.
Ja, finde ich so gut. Ist ein wichtiger Punkt, dass einfach alle Organisationen im sozialen Bereich einfach das so ein bisschen beherzigen. Ich glaube, es geht oft so ein bisschen unter, sondern es geht immer nur die Sache zu sagen, hey, wie können wir einen großen Impact haben? Wie können wir was machen? Was auch wunderbar ist. Und natürlich, es sagt sich so leicht. Und du weißt, du kennst es selbst, dass es natürlich nicht so leicht ist. Aber ich glaube, die Vision, die Idee, das Ziel muss zuerst da sein. Und dann kann man gucken, wie kann man das umsetzen. Ja. Und gerade auch, also was ich super finde, die Richtung, in die es so geht und was ich von dir immer auch höre, finde ich einfach auch zu hinterfragen, wie kann ein normales Unternehmen agieren, wie soll es agieren, weil oft ist es ja so, dass geguckt wird, woran wird der Erfolg von einem normalen Unternehmen gemessen? Oft darum, wie viel Geld es an die Stakeholder ausschüttet oder an die Shareholder ausschüttet. Und dass, ja, man einfach schon gucken könnte und hinterfragen, ey, was gibt's sonst noch für Möglichkeiten? Und könnte man nicht den Erfolg eines Unternehmens daran bemessen, was die vielleicht für einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten, für die Mitarbeiter, ansonsten vielleicht für die einzelnen Kunden, je nachdem. Ich glaube, das ist eine sehr zentrale Sache.
Und auf der Makroebene führt es dann weiter. So, was sind eigentlich Erfolgskriterien für eine Wirtschaft? So, also GDP ist es aus meiner Sicht nicht so sehr. Also es ist ein KPI, aber also ich weiß nicht, es gibt Konzepte jetzt, Bhutan wird da immer wieder zitiert, aber jetzt kommen auch Länder wie Neuseeland, die auch eine Wellbeing-Ministerium etabliert haben. Also dass man auch überlegt, okay, was braucht unsere Gesellschaft so? Und dieses ewige Wirtschaftswachstum streben und in Deutschland wird dann oftmals mit Arbeitsplätzen argumentiert. Ich glaube, wir müssen ein Stück weit davon auch uns frei machen.
Ja, bin total bei dir. Und wo würdest du Purpose Town da so ein bisschen einordnen? Weil wir reden jetzt sehr, sehr viel darum, wenn es darum geht, irgendwie einen positiven Unterschied zu machen, einen Beitrag zu leisten, was jedes Unternehmen an sich kann und wo es toll wäre, dass sie immer mehr dahin gehen und das Unternehmen sich halt vielleicht auch die Verantwortung oder zumindest deren Auswirkungen ein bisschen bewusst werden. Wo, weil das ist sehr allgemein vielleicht so ein bisschen, wo würdest du dort Purpose einordnen?
Ich muss kurz nachfragen, Purpose oder On-Purpose?
Generell erstmal Purpose, danach kommen wir gerne zu On-Purpose.
Also Purpose ist, glaube ich, zunächst mal die Frage nach dem Purpose, ist erstmal ganz oben aus meiner Sicht anzuordnen, bei der Vision einer Organisation zu überlegen, warum. So, was ist der eigentliche Sinn, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte über meine Aktivitäten? Und das muss dann runterkaskadiert werden auf alle Ebenen. Ich glaube, das ist auch das, was Mitarbeitende heutzutage verlangen. Dass immer mehr darüber nachgedacht hat, was hat eigentlich mein Handeln innerhalb dieser Organisation für Auswirkungen? So, woran habe ich einen Beitrag sozusagen, worauf zahlt meine Arbeit ein? So, und also wenn selbst Organisationen wie die Bayer AG sich mit diesen Themen beschäftigen, weil die Mitarbeiter sicherlich auch immer wieder das nachfragen, dann merken wir hier auch einen Sinneswandel in unserer Gesellschaft und auch gerade bei jungen ArbeitnehmerInnen. Und insofern, um auch zukünftig erfolgreich zu sein, ist das für mich ganz oben anzusiedeln, auf C-Level nochmal zu überlegen, wo will ich hin? Was ist der eigentliche Grund, warum diese Organisation existiert?
Okay. Warum ist es für dich vielleicht kein guter Grund, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, zu sagen, hey, ich möchte Gewinn machen. Das ist das Sinn und Zweck und vielleicht das Warum des Unternehmens.
Also Gewinn machen per se, finde ich per se nichts, was irgendwo grundsätzlich negativ konnotiert ist. Die Frage ist, auf welchem Weg und wie schaffe ich das? Und wenn ich in der Lage bin, meine Organisation und meine Lieferketten so aufzustellen, dass ich verantwortungsbewusst produziere, Dienstleistungen anbieten kann, dass ich die Dinge ohne die externalisierten Kosten außer Acht zu lassen im Großen und Ganzen sozusagen mitdenke, dann kann ich durchaus damit Gewinn machen. Das spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Ich kritisiere und was viele kritisieren heutzutage, denke ich, ist die ausschließliche Konzentration auf dieses Thema und dadurch eben auch ein Stück weit eine Neigung dahingehend, andere sehr, sehr wichtige Faktoren außer Acht zu lassen und auch sozusagen die globalen Zusammenhänge außer Acht zu lassen. Menschen, Stakeholder-Gruppen, die am Anfang der Lieferkette beispielsweise stehen. Ob das Kinderarbeiter in Minen sind im Zentralafrika, ob das Näherinnen in Bangladesch sind. Für all diese Menschen hat eine Organisation, die sich mit den Produkten und der Wertschöpfung mit diesen Rohstoffen beschäftigt, eine Verantwortung. Und dieser muss man auch gerecht werden. Kann mir sehr gut vorstellen, das ist nicht einfach. Also das ist immer leicht, die Finger da reinzubohren und zu sagen, hier, aber ihr müsst von Anfang an komplett Zero Emission und sozusagen komplett verantwortungsvoll arbeiten. Aber es muss der Anspruch sein, hier hinzukommen. Das muss überzeugend sein.
Ja, voll gut. Und ich glaube, sowas, dass man so ein bisschen konkreter macht, wie du es gerade gesagt hast, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil wenn man über Purpose, generell sowas wie Sinnhaftigkeit, bedeutungsvoll redet, habe ich den Eindruck, dass es sehr abstrakt ist oder es sehr schnell auf eine abstrakte Level gehen kann, wo man sagt, hey, ja, verständlich und klar soll man es machen. Und am nächsten Tag passiert dann doch nichts, wirklich. Weißt du, da fällt dann schwer, das wirklich auf eine konkrete, praktische Sache umzusetzen. Und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, so ein bisschen näher auf On-Purpose drauf einzugehen, was ihr macht, und dann können wir das vielleicht die Frage so ein bisschen mehr beleuchten, wie kann man sowas wirklich praktisch umsetzen. Also willst du vielleicht mal sagen, was ihr mit On Purpose, was ist das überhaupt und was machst du dort?
Ja. Das mache ich gerne. Also On Purpose ist ein internationales Sozialunternehmen, was vor 10 Jahren in London gegründet wurde und inzwischen auch in Paris und Berlin aktiv ist und über das sogenannte Associate-Programm mit mehr als 400 Organisationen europaweit bislang zusammengearbeitet hat. Wir haben ein 12-monatiges Programm aufgesetzt, bei dem wir soziale und ökologische engagierte Organisationen durch erfahrene und motivierte Mitarbeiter unterstützen, die ihrerseits auf der Suche nach einem Job mit Sinn sind. Also Menschen wie ich, das ja auch war, ich war ja Teilnehmer, die eben oftmals aus der klassischen Wirtschaft kommen und einen Wechsel anstreben. Und durch dieses Zusammenführen, dieses Matchmaking, was On Purpose zum einen macht, können diese engagierten Organisationen wichtige Projekte umsetzen, Kompetenzen sozusagen sich externe ins Team holen und auch auf relativ innovativen Weg eben neue Mitarbeiter an die Organisationen langfristig binden im Einzelfall. Und parallel stärken wir eben diese Teilnehmenden oder Associates, wie wir sie nennen, über ein Weiterentwicklungsprogramm bestehend aus Coaching, Mentoring und wöchentlichen Trainings. Um kurz zusammenzufassen, wir bringen hochqualifizierte Menschen, die auf der Suche nach einem Job mit Sinn sind, zusammen mit entsprechenden Organisationen, die ihrerseits personelle Unterstützung gebrauchen.
Voll gut. Und zusätzlich unterstützt ihr diese Associates mit, wie du gerade gesagt hast, noch weiter bei deren Entwicklung, gerade im Bereich alles, was mit Sinn hat. Mega spannendes Projekt. Was ist deine Rolle? Oder im Prinzip seit?
Ja. Ich bin seit 2017 da gemeinsam mit meiner Kollegin Jess Geschäftsführer von dem Berliner Standort. Und da wir aber eine relativ schlanke Organisation sind, also ein Startup im besten Sinne, wir haben 4 festangestellte Mitarbeiter im Berliner Büro, dazu noch einen Praktikanten und einen Werkstudenten zurzeit. Über alle 3 Standorte sind wir, glaube ich, 18 Mitarbeiter. In so einer Organisation dieser Größe ist man natürlich ein Stück weit überall involviert, auch im operativen Tagesgeschäft, was ich auch übrigens sehr schätze. Ich sag mal so, ansonsten bin ich vorrangig verantwortlich für die Bereiche so Finance, Legal, HR, Vertrieb, Partnerschaften, Kooperationen.
Was schon eine Menge abdeckt.
Ja. Aber wie gesagt, wir sind klein und insofern muss man da mehrere Felder auch jeder mit abdecken.
Glaube ich, was es auch spannend macht und einfach eine sehr, sehr große Chance
total.
Ist. Was ist deine größte Herausforderung, wenn es darum geht, wie soll ich sagen, erstmal Leute auf Sinnsuche so ein bisschen zu unterstützen, gleichzeitig vielleicht so dieses Thema Purpose in Unternehmen reinzubringen?
Ich glaube, zum einen ist diese Transition, dieser Wechsel in diesen neuen Sektor für viele Menschen mit sehr, sehr hohen Erwartungen verbunden. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir nah bei den Associates sind, um sie dabei auch gut betreut zu begleiten, weil also überspitzt gesagt, sie werden im Laufe dieses Jahres auch ein Stück weit eine rosa-rote Brille absetzen müssen und erfahren, dass nur weil eine Organisation sich an gesellschaftlich relevanten Zielen ausrichtet, das nicht dazu führt, dass dies gleich unbedingt aus allen Perspektiven eine perfekte Organisation ist. Das ist auch per se erstmal gar nicht schlimm, wie ich finde, wichtig ist, dass die Organisation, zumindest für mich ist es sehr, sehr wichtig, offen ist, sich einem Veränderungsprozess zu stellen und besser werden zu wollen. Das ist auch einer der Gründe, warum ja viele Organisationen mit On Purpose zusammenarbeiten, weil sie bestimmte Expertisen eben von außerhalb ins Team holen wollen. Zunächst mal temporär im Rahmen des Programmes für bestimmte Projekte, im Idealfall aber auch langfristig über das Programm hinaus somit auch einen Unterschied zu diesen auch manchmal negativ konnotierten Beratern, die von außen für einen gewissen Zeitraum zu einer Organisation stoßen, bestimmte Dinge strategisch aufsetzen, aber dann auch wieder weg sind, sind unsere Associates halt Teil des Teams und nicht nur sozusagen an der strategischen Planung beschäftigt, sondern gehen auch bis zur operativen Umsetzung dann. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr großer Vorteil. Um nochmal zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukehren, Herausforderung, so ein bisschen das Erwartungsmanagement auf beiden Seiten. Ich glaube, dass, oder ich bin überzeugt, und das Feedback, was wir haben, ist auch eins, was uns darin bestärkt, auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, weiterzugehen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch ein Stück weit Erwartungen wecken mit dem Angebot, was wir machen. Und das versuchen wir und schaffen wir auch in vielen Fällen. Aber wir müssen da einfach immer nah dran sein und viel reden, kommunizieren. Ich meine, das ist sowieso klar, Kommunikation ist in allen Bereichen das A und O. Also auch im privaten Leben stellt man ja immer wieder fest. Und insofern, mit all unseren Stakeholder-Gruppen auch sehr regelmäßig in Austausch zu gehen. Das ist uns wichtig. Aktuell zum Beispiel haben wir gerade einen neuen Jahrgang im April gestartet. Wir führen jetzt gerade Gespräche mit allen Teilnehmenden, mit allen Organisationen, wie die ersten Wochen waren. Und auch das muss man ressourcenmäßig erstmal abdecken können als Teil des Teams von 4 Personen. Noch läuft das gut.
Okay, voll gut. Was ist denn so im Laufe, wenn du jetzt mal über die letzten Jahre so ein bisschen zurückblickst, einer der größten Aha-Momente oder wertvollsten Erfahrungen?
Ja, als eine der wertvollsten Erfahrungen würde ich sagen, ist es in der Zusammenarbeit mit Menschen, war es mir schon immer wichtig und es hat sich eigentlich immer bestätigt, dass es ein Erfolg ist, wenn man Verantwortung bereit ist, frühzeitig zu übertragen. Also schon auch in der Touristik, aber auch jetzt im Team merke ich, dass es unglaublich wertvoll ist, wenn man MitarbeiterInnen früh sozusagen eigene Verantwortung überträgt für ihre Bereiche, sie da reinwachsen lässt in bestimmte Themen. Das ist etwas, was zum einen ich finde auch wichtig ist innerhalb der Entwicklung der jeweiligen Kolleginnen, aber auch gleichzeitig, was die Organisation wahnsinnig weiterbringt. Und so ist das Feedback, was ich auch immer wieder gehabt habe, dass wenn die Menschen auch das Gefühl haben, sie können sich weiterentwickeln, sie können wachsen, sie können mehr und mehr Ownership übernehmen über Bereiche, dass das einem auch zurückgezahlt wird durch eine sehr, sehr hohe Motivation. Und gleichzeitig kann ich auch nicht in allen Bereichen Experte sein. Also ich bin fern davon, möchte mir das nicht anmaßen. Warum soll ich nicht denjenigen sozusagen die Verantwortung geben, die einfach eine größere Expertise in ihren Fachgebieten haben? Und das hat sich für mich immer als erfolgreich und bewährt und bislang, glaube ich, ist das der richtige Weg, an dem ich auch festhalten möchte.
Ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache und gerade von Führungspersonen immer wieder eine Herausforderung und ich kann mir vorstellen, wir gehen jetzt ein bisschen gerade in ein Führungsthema rein, darum vielleicht nur ein bisschen kurz anschneiden, aber ich kann mir vorstellen, dass du jetzt als Geschäftsführer und du hast gesagt, ey, ihr seid nur eine Handvoll von Leuten, ist das eine Größe, wo man ganz, ganz schnell in die Tendenz verfällt, zu sagen, man probiert alles zu mikromanagen und sagt, ey, man kann doch schon viele Sachen, kann man vielleicht sogar besser, aber wenn man jetzt probiert, irgendwie die Finger drin zu behalten. Wie gehst du damit persönlich um und was hat dir geholfen, ein bisschen davon wegzukommen?
Also geholfen haben mir meine tollen Kolleginnen, muss ich sagen, die einfach die Sachen so toll machen, dass sich überhaupt gar kein oder dass Micromanagement keine Option ist. Aber unabhängig davon, also auch als kleine Organisation, ich habe eine Meinung, wenn ich gefragt werde, das finde ich auch okay. Aber ich habe volles Vertrauen auch in die Kolleginnen und ich sehe ja auch im Tagtäglichen sehr, sehr nah, was sozusagen an Ergebnissen geliefert wird. Und dieses Vertrauen wird mir mit tollen Leistungen immer wieder auch zurückgezahlt. Und insofern ist es ein Weg, den ich für vielversprechender halte, unabhängig davon, dass ich auch als Familienvater versuche noch innerhalb einem Teilzeitmodell diese Geschäftsführung zu machen. Deswegen bin ich auch total froh, also nicht nur deswegen, aber es ist auch einer der Gründe, warum ich es als ein sehr, sehr tolles Modell empfinde, mit meiner Kollegin Jessica, das gemeinsam auch die Verantwortung zu tragen. Da muss ich einfach auch Prioritäten setzen und da komme ich nicht dazu, in alle Einzelheiten da einzusteigen. Geschweige denn, wie gesagt, dass ich die Expertise in allen Bereichen hätte.
Ja, finde ich mega gut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mal vielleicht so ein bisschen, oder wär toll, ich würde mir ein bisschen wünschen, was du auch schon tust, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen von On Purpose. Du hast gerade schon so ein bisschen über eure Herausforderungen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, und wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist es vielleicht nicht mehr so. Aber gerade beim Anfang ist es immer schwierig, Leute dafür zu begeistern, für die eigene Sache. Denn klar, Purpose für das Thema an sich, wenn viele sagen, mega wichtig, möchte ich machen. Gleichzeitig gibt es schon Leute oder auch andere Organisationen, die in dieser Hinsicht einfach tätig sind. Und hast du da vielleicht so ein paar gute Erfahrungen, die euch geholfen haben, zu sagen, so könnt ihr Organisation gewinnen auf der einen Seite, gleichzeitig auf der anderen Seite ja Associates, die ihr zusammenbringen wollt?
Ja, also das erfolgsversprechendste Modell, was wir hier in Berlin, aber ich glaube auch an den anderen Standorten gefahren sind, ist es tatsächlich frühzeitig über Weiterempfehlungen, über Multiplikatoren zu arbeiten. Menschen, die erste Erfahrung gemacht haben mit uns als Organisation, mit unserer Gemeinschaft, wir verstehen uns auch als Gemeinschaft, nicht nur als Unternehmen, sondern eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die eben daran arbeiten wollen, dahin zu kommen, eine Wirtschaft zu kreieren, die allen eine Teilhabe ermöglicht. Dazu gehören unsere Teilnehmenden, unsere ehemaligen Teilnehmenden, dazu gehören unsere Coaches, unsere Mentoren, unsere Partnerorganisationen, unsere Trainer. All diese Menschen, die sich in unserem Netzwerk dort engagieren, haben natürlich auch eigene Netzwerke und je mehr Anknüpfungspunkte wir schaffen für einen Austausch innerhalb der Gemeinschaft, dass eben auch die TrainerInnen beispielsweise unsere Teilnehmenden kennenlernen, sehen, okay, ach, solche Leute engagieren sich bei On Purpose. Und dann sprechen sie wiederum mit ihren Bekannten und sagen, ey, ich arbeite hier im Training letztens mit total spannenden Leuten, die wirklich motiviert sind hier und die arbeiten auch in Organisationen, die sind so ähnlich wie ihr. Könnt ihr, vielleicht ist das ja auch mal was für euch. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir es einfach über unser Netzwerk versuchen, über Weiterempfehlungsmanagement zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir in Berlin ein Stück weit eine andere oder andere Grundvoraussetzungen, als wir das an unseren Standorten London und Paris haben. Dadurch, dass wir in Deutschland natürlich sehr viel föderaler aufgestellt sind. In Großbritannien und Frankreich spielt sich alles, also zu 90%, vielleicht werden mich die Kollegen dort korrigieren, aber gefühlt in London und in Paris ab. Das heißt, alle Akteure des Sektors und auch die Marktgröße ist natürlich eine ganz andere, als die das in Berlin ist, sodass wir schon von Anfang an gesagt haben, wir wollen unser Programm auch in ganz Deutschland bekannt machen. Und das ist natürlich deutlich schwerer, wenn man sozusagen über diese Netzwerke geht. Es funktioniert auch, aber das bedeutet, dass wir gleichzeitig kreative Lösungen finden müssen im Bereich Social Media, über Plattformen, wo wir unsere Programme auch vorstellen und wo wir dann über ganz klassische Medien wie Homepage mit Videos, FAQs und ähnliches die Menschen davon überzeugen müssen, sozusagen, dass das ein vielleicht für sie auch interessanter Weg ist, den zu gehen.
Ja, danke dafür. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen kurz über eure Erfahrung sprechen, wie ihr es oder euren Ansatz, das Thema Purpose und die Unternehmen zu bringen. Hatten wir beim Anfang schon, dass ich denke, dass es oft sehr abstrakt ist. Und wenn es darum geht, wie kann man das irgendwie ein bisschen praktischer reinbringen? Und du hast ja gesagt, die Associates von euch gehen ins Team rein bei denen. Das heißt, es wird dort dann aktiv umgesetzt. Was ist eure Idee? Was ist euer Ansatz? Kannst du da so ein bisschen zu sagen?
Ja, im Idealfall sind die Associates in den Organisationen tatsächlich Teil von Teams. Es ist individuell natürlich, je nachdem, in welchem Projekt sie sich engagieren. Manchmal größere Teams, manchmal auch direkt irgendwo beim Vorstand irgendwie als Stabsstelle mit zugeordnet oder ähnliches. Aber was wichtig ist, ist, dass es im Idealfall ein Mix aus strategischer und operativer Arbeit ist. Das heißt also, ganz konkret beispielsweise, um ein Beispiel einfach zu wählen, die Katrin war seinerzeit mal von Telefonica weggegangen, ist zu On Purpose gekommen, hatte einen Background im Business Development und hat bei dem Sozialunternehmen Little Bird, die sich um Kita-Platzvergabe in Kommunen da Software und digitale Lösungen für entwickeln, engagiert. Und da ging es unter anderem darum, eben ein neues Produkt zu pilotieren. Da war sie von Anfang an der Entwicklung sozusagen mitbeteiligt, was dann eben auch in Leipzig pilotiert wurde und sozusagen auch die ersten Schritte der Ausrollung sozusagen auch stattfanden. So. Und das war, glaube ich, sehr, sehr beispielhafter Ansatz, dass es eben von der strategischen bis ins Operative sozusagen eine Arbeit ist, die sich an einem Thema auch, die ein Thema voranbringt, erfolgreich voranbringt. Und die Katrin hat seinerzeit auch gesagt, also sie hat in der Internationalisierung, Markterschließung von Ländern in Lateinamerika gearbeitet und war da teilweise frustriert, weil da einfach Strategien entwickelt wurden, die über 2 Jahre dann durch den Konzern liefen, bis die irgendwann beim Vorstand gelandet sind. Die war dann in einer ganz anderen Abteilung, als es dann tatsächlich um die Umsetzung ging. Und dann sozusagen auch in ein Sozialunternehmen zu gehen und direkt in die Umsetzung zu gehen, war eine extrem wertvolle Erfahrung für sie. Gleichzeitig für die Organisation war das natürlich eine große Hilfe, jemanden mit einem entsprechenden Background auf so ein Projekt zu setzen, auch wenn dann natürlich inhaltlich sich sehr, sehr viel Feedback eben von den Kolleginnen dort holen musste, hat sie einfach auch gewisse Projektmanagement-Erfahrung mitgebracht, konnte die Dinge eben sozusagen über eine gute Planung so aufsetzen, dass man auch innerhalb der 6 Monate, die sind jetzt immer 2 Einsätze während des Jahres, das heißt, die Zeit ist relativ kurz und begrenzt, aber das umso wichtiger ist eine gute Planung. Und dabei unterstützt wiederum On Purpose auch die Associates. Also über unser Trainingsprogramm geben wir ihnen Techniken, Tools auch mit, wie sie Projekte gut aufsetzen und umsetzen. Und insofern, dieses unterstützt natürlich dann die Teilnehmenden, aber auch die Organisation indirekt.
Mhm. Ja, mega gut. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weg davon gehen und wieder so ein bisschen rauszoomen, vielleicht auf eine Meta-Ebene. Du hast ja gesagt, bei euch in ein zentraler Punkt geht es da ums Matching, dass ihr die Associates mit dem Unternehmen matcht. Wo ich sehe, sicherlich die einen suchen was nach einer Arbeit, die mehr Sinn hat, die anderen suchen vielleicht neue Mitarbeiter oder gleichzeitig einfach Unterstützung und vielleicht auch Kompetenz und Erfahrung in bestimmten Bereichen. Da macht es für mich erstmal Sinn, sehe ich sofort zu gucken, hey, dass man diese Rolle einnimmt. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo extrem, ja, wo wir immer mehr verknüpft sind und es eigentlich leichter sein sollte, andere Menschen zu finden. Wie denkst du, wie passen für dich diese Sachen so zusammen? Und denkst du, warum ist es so wichtig oder inwiefern ist es wichtig, dass ihr diese Arbeit als Zwischenstelle, als Vermittler immer noch trotzdem macht?
Ja, auch wir als Organisation glauben, dass es uns im Idealfall nicht mehr geben sollte, wenn sozusagen dieser direkte Kontakt auch möglich ist. Aber wir hören einfach immer wieder, dass es nicht so einfach ist. Von der teilnehmenden Seite, dass diese sich direkt sozusagen als QuereinsteigerInnen bewerben, bei NGOs, bei Organisationen aus der Sozialunternehmertum und dann oftmals die Motivation hinterfragt wird oder zu sagen, Moment, du kommst jetzt irgendwie, keine Ahnung, von Adidas oder Porsche, warum willst du dich jetzt hier bei meiner NGO engagieren? So, hast du eine Midlife-Crisis oder was ist hier gerade passiert? So. Und gleichzeitig da auch ein Stück weit intersektoral Hürden noch in den Köpfen bestehen, die wir für sehr hinderlich halten und die wir versuchen wollen, auch ein Stück weit aufzulösen durch das, was wir tun. Und wenn das vielleicht irgendwann ganz normal wird und ich denke auch, dass der Fachkräftemangel sich da auch in die Richtung ein Stück weit mit, dass diese Entwicklung unterstützen wird, dann ist es auch okay. Dann braucht es uns vielleicht nicht mit dem jetzigen Produkt, dann haben wir vielleicht andere Themen. Die Weiterentwicklung der Associates ist etwas, was ich trotzdem für sehr, sehr wichtig halte. Und aber genau, wir werden einfach sehen, wohin sich das entwickelt. Die Organisationen, die kommen oftmals gar nicht in diese Touchpoints. Also ganz offen gestanden, das Beispiel, was ich eben genannt hatte, Little Bird GmbH, ein Startup aus Berlin, Prenzlauer Berg. Ich glaube nicht, dass die Katrin sich aktiv sozusagen umgeschaut hätte und dort beworben hätte, von Telefonica kommend, sondern ich glaube, dann sind vielleicht für Menschen, die über so einen Wechsel nachdenken, auch wiederum große Namen vielleicht einfacher, Greenpeace oder Save the Children oder was auch immer sozusagen da schon an bekannten Akteuren im Sektor ist. Und das heißt aber gar nicht, dass das ist... Also, dass dieses Match nicht ein sehr, sehr gutes ist. Also, es hat sich ja gezeigt, dass die gut miteinander arbeiten konnten. Und insofern ist es etwas, wenn wir es schaffen und diejenigen, die bei uns teilnehmen, sowohl die Organisationen, teilweise ja auch regelmäßig, immer mal wieder, oder auch die Associates, da eine Offenheit und eine Flexibilität mitzubringen, zu sagen, okay, ich weiß vielleicht noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Ich bin da aber auch ziemlich offen. Ich bin neugierig. Ich will erstmal viel erfahren und sehen, was kommt da. Wenn man mit dieser Herangehensweise kommt, dann wird sich zeigen, dass man auf Menschen trifft, die einen gleichen Mindset oftmals haben und diesen auch in ihrer Arbeit vorantreiben wollen. Und das ist etwas, was tatsächlich die meisten verbindet innerhalb unseres Netzwerkes, dass dieser Mindset, das gemeinsame Arbeiten an einer größeren Sache und auch über den Tellerrand hinaus, über die eigene Organisation hinausdenken. Was bedeutet das eigentlich für uns als Gesellschaft? Wo können wir auch kooperieren, im Gegensatz zu Konkurrenz aufbauen zu anderen Akteuren? Ich glaube, das sind so Themen, die sich da gegenseitig auch bereichern.
Ja, was ich voll gut fand, einerseits, dass du ganz offen sagst, hey, ja, wenn es uns nicht mehr braucht, dann ist doch gut. Was ich einfach auch auf einer Seite finde, jedes soziale Unternehmen, wenn nicht sogar eigentlich jedes Unternehmen, sollte da hinstreben, sich selbst überflüssig zu machen. Und im besten Fall, ja, wenn es dann halt so weit ist, wenn man es wirklich schafft, dann gibt es sicherlich genug andere Probleme, auf die man sich stürzen kann. So ein bisschen, wie du es gesagt hast, finde ich mega gut. Und gleichzeitig nochmal so ein bisschen zu meiner Frage, ob die Vermittlerrolle vielleicht auch nicht irgendwie überflüssig wird, finde ich, hat man bei dir gut rausgehört, wie wichtig deswegen Verständnis ist für die einzelnen Akteure, für deren Bedürfnisse und vielleicht auch Herausforderungen, dass bei mir dann zum Beispiel auch diese Frage, ja, brauchst du Vermittler oder nicht, viel zu allgemein ist und da vielleicht auch das Verständnis für die einzelnen Leute fehlt, weil ja, offensichtlich ist es ja nicht so, sondern die würden sich ja, oder selbst wenn sie nach Leuten suchen oder nach anderen Organisationen suchen, würden sie wahrscheinlich nicht im Ansatz die finden, mit denen ihr die vermitteln würdet. Heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, sondern einfach nur, dass ihr da einfach was anderes bietet. Das finde ich mega gut, wie wichtig einfach dieses Verständnis ist.
Danke auf jeden Fall dafür. Und ich finde, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass es eben mit dem Matchmaking nicht aufhört, sondern das ist erst der Anfang sozusagen. Wenn wir sozusagen gemeinsam entschieden haben, wer mit wem über das Jahr eben zusammenarbeitet, dann sind wir da und begleiten beide Seiten sozusagen über das Jahr auch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man eben sonst nicht so hat. Gerade aus Associates-Sicht, als jemand, der eben für den diese Schritte in diese neue Welt in Anführungsstrichen eben schon auch was komplett Fremdes sind, da dann mit einem Netzwerk Begleitung zu haben innerhalb des Jahrgangs und uns als Organisation, aber auch der Jahrgang selber, der sich da gegenseitig auch unterstützt und auch die ehemaligen Teilnehmenden. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Ressource, der Erfahrungsaustausch, gemeinsam zu überlegen, was tatsächlich jetzt hier bestimmte Herausforderungen sind, wie man die angehen kann, auch zu wir haben auch sehr viele in unserem Trainingsprogramm solche Peer-Learning-Sessions mit integriert, wo man sich gegenseitig eben bei Herausforderungen auch challenged und auch unterstützt. Das ist etwas, was das umso wertvoller auch macht.
Kannst du dazu noch ein bisschen detaillierter reingehen? Wie unterstützt ihr die Associates? Du hast gerade schon gesagt, Peer-Coaching oder Peer-Gruppenunterstützung, dass sie sich halt gegenseitig unterstützen. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ansonsten hast du vorhin schon gesagt, ihr habt generell mit Coaches arbeitet zusammen, mit Experten, vielleicht wie auch sowas wie Mentoring, vielleicht die drei Sachen, vielleicht eine Abgrenzung. Was ist deiner Meinung oder Erfahrung nach so am wertvollsten? Und was setzt ihr so alles ein?
Sehr gerne. Also zunächst mal die erste Frage, dieses Peer-Learning, diese Techniken sind Bestandteil unseres Trainingscurriculums. Also wir haben einen sehr umfangreichen Trainingscurriculum. Wir haben ja jeden Freitag mit den Associates nachmittags Trainingssessions zu verschiedensten Themen aus 6 großen Bereichen. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, es würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen. Aber da sind eben gerade diese Themen auch ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil wir auch glauben, dass es nach dem Programm die Menschen mitnehmen können und auch in ihrem zukünftigen Organisationen, wo sie sich engagieren, dann voranbringen wird, dort diese Techniken auch zu beherrschen. Kollektive Fallberatung ist ein Beispiel zum Beispiel, was wir dort mit denen durchgehen, wo sie es in verschiedenen Runden mit verschiedenen Rollen durch bestimmte Fragestellungen eben den sogenannten, der das Problem aufbringt, dabei unterstützen, selbst an Lösungen oder über Lösungen auch nachzudenken. Das ist gleichzeitig der Austausch, der auch über die Trainingssessions hinaus sozusagen im Jahrgang stattfindet. Also die Menschen merken relativ schnell, für mich persönlich als Teilnehmender zum Beispiel war es extrem wertvoll. Ich war in meinem ersten Einsatz im Bereich Marketing eingesetzt, obwohl ich ursprünglich in der Touristik im Produktbereich gearbeitet habe. Also es ist jetzt auch etwas, klar, ich habe auch ein Wirtschaftsstudium, hatte ich ja erwähnt, mir nicht völlig Fremdes, und ich hatte da immer Touchpoints auch während meiner Karriere bislang. Aber es ist auch nicht mein Heimatgebiet. Und da hat es mir unglaublich geholfen, dass ich mit dem Sven und der Anne eben auch zwei innerhalb des Jahrgangs mit Associates hatte, die aus dem digitalen Marketing beziehungsweise aus einer Agentur kamen und da einfach Spiegel bestimmte Dinge mir eben auch helfen konnten, die mir Rat geben konnten und auch über ein eigenes Netzwerk verfügten, was ich dann eben auch darüber anzapfen konnte. Und so divers wie die Menschen auch sind, die sich bei uns im Jahrgang engagieren, also wie gesagt, ich aus der Touristik, Marketing, wir hatten den Fabian, der war Senior Financer bei Adidas vorher. Wir hatten die Katja, die als Wirtschaftsjuristin in der Filmbranche gearbeitet hat. Also es war ein sehr, sehr gemischter Jahrgang, um nur einige zu nennen. Und das ist eine unglaublich wichtige Ressource. Wir stellen das auch in den Vordergrund. Gleichzeitig gibt es das Mentoring, was du auch gerade erwähnt hattest, was unseren Associates bei der Projektarbeit in den Organisationen hilft. Das sind genauso wie unsere Coaches und Trainer Menschen, die sich tatsächlich pro bono engagieren, weil sie daran glauben, dass wenn wir Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft herbeiführen wollen, ist es wichtig, in die Menschen zu investieren, die diese Veränderungen auch bewirken sollen. Das sind oftmals Menschen, die nochmal so 5 bis 10 Jahre mehr Berufserfahrung haben als unsere Associates und die inhaltlich aus einem Bereich kommen, der irgendwo nah bei dem Projekt liegt. Das ist dann wirklich genauso divers wieder, wie die Projekte auch sind. Auch wieder, um mein eigenes Beispiel zu nehmen, innerhalb des Marketingbereichs, das war in einer Organisation, die als Finanzdienstleistungsunternehmen sich in Richtung nachhaltige und wirkungsorientierte Investments verschiebt. Also nicht nur der Bereich Marketing war für mich neu, auch das Finanzthema. Und dann hatte ich das große Glück, eben als Mentor mit dem Fabian zusammenzuarbeiten, der beim BDI eben aus dem Außenhandelswirtschaftsbereich mir dieses ganze Thema Finanzen auch ein Stück weit schneller zugänglich gemacht hat und mir da auch geholfen hat. Und das sind einfach nochmal sozusagen so eine Art Krückstöcke, die wir den Menschen sozusagen mitgeben, während sie dort arbeiten, extra Ressourcen, die sie anzapfen können, um auch sozusagen sehr, sehr schnell in ihrer Projektarbeit Erfolg zu haben und auch Erfolg zu spüren. Das ist ja auch etwas, was der große Drang ist. Wenn die Menschen ins Programm gehen, die wollen endlich etwas machen, was relevant ist, was Wirkung hat und da sozusagen dann auch schnell erste Erfolge zu feiern. Dabei wollen wir sie natürlich unterstützen. Ja. In Abgrenzung dazu, das Coaching ist tatsächlich etwas, was mehr der persönlichen Weiterentwicklung, vielleicht auch der professionellen Weiterentwicklung, aber was unabhängig von den jeweiligen konkreten Projekten stattfindet, über das Jahr verteilt. Und da arbeiten sie mit erfahrenen Coaches zusammen, die oftmals aus dem systemischen Bereich kommen. Und da findet einfach ein klassisches, ja, Coaching statt, und das empfinden sehr, sehr viele Menschen innerhalb des Programms tatsächlich auch als einen der besonders wertvollen Bausteine.
Erstmal würde mich nochmal interessieren, so wie handhabt ihr das mit dem Mentoring? Bekommt ihr dann einen einzelnen Mentor? Kannst du mir einfach so ein paar Details geben, wo du gesagt hast, die haben sich als wirklich erfolgreich oder als bedeutungsvoll erwiesen?
Ja, also gerne. Ich habe ja neben dem eben Beispiel auch wie alle anderen Teilnehmenden zwei Organisationen durchlaufen während meines Programms, also 2x6 Monate. Und über diese Mentoren, die sind aber immer für ein Jahr an der Organisation angedockt. Das heißt, wenn der Associate wechselt oder die Associate wechselt, bleiben der oder die Mentorin sozusagen bei der Organisation und kennt sie sozusagen auch dann länger und kann die ganzen Zusammenhänge sozusagen auch besser verstehen. Bei meiner zweiten Partnerorganisation war mein Mentor der Jochen. Der Jochen hat sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Startup-Beratung. Und für mich war der Einsatz bei der Firma Bonaverde das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Startup gearbeitet habe. Also ich kam aus einem mittelständischen Unternehmen ins Programm, dann beim Finanzdienstleister, sehr strukturiert und reguliert, natürlich BaFin kontrolliert, dann in ein Startup, was sozusagen dem Namen auch wirklich gerecht wurde, im besten Sinne. Und das war für mich schon ein Kulturschock. Der Jochen hat mit dafür gesorgt, dass ich diesen Schock positiv verarbeitet habe, um es mal so auszudrücken. Er konnte das sehr gut einordnen, hat mir auch geholfen zu überlegen, wo kann ich wirklich der Organisation weiterhelfen und an welchen Stellen muss ich einfach vielleicht akzeptieren, dass es kulturell andere Auffassungen gibt und dann zu überlegen, okay, was bedeutet das, was kann ich sozusagen für mich in meiner persönlichen Entwicklung auch noch mit rausziehen. So. Und dieses Einordnen, diese Erfahrung, die diese Menschen mitbringen, die ist unglaublich wertvoll. Also zumindest für mich war sie das. Und wir versuchen natürlich, dass das sich überträgt, auch in anderen Bereichen und dazu beiträgt, dass man eben besser wird eigentlich in dem, was man tut. Die treffen sich alle so 3 bis 4 Wochen, also auch in einem Rhythmus, der oder die Associate mit den MentorInnen sozusagen selbst entscheidet, aber das ist so der grobe Rahmen. Natürlich, wenn man das Gefühl hat, es bringt mir jetzt nichts, weil ich komme sowieso schon gut mit den Ressourcen, die ich hier habe, gut voran, ist das auch nichts, was man irgendwie macht, nur um irgendwie einen Haken zu setzen. Also es muss schon wertvoll sein, sonst hat es keinen Sinn.
Voll gut. Und du hast jetzt gesprochen, oder es gibt, glaube ich, offensichtlich ja eine ganze Menge verschiedene Sachen, die ihr macht, wo ihr probiert, auch die Associates zu begleiten, zu unterstützen. Und du hast ja schon gesagt, ihr seid nur eine Handvoll von Leuten. Das heißt, wie eigentlich jeder, aber ihr besonders auch, habt nochmal sehr begrenzte Ressourcen. Wie oder wonach wählt ihr aus, was ihr alles macht? Weil dann irgendwie müssen ja auch die Experten, die Coaches, die Mentoren müssen ja auch noch wie irgendwie begleitet werden. Die müssen auch irgendwie geguckt, die müssen onboardet werden. Auch die müssen irgendwie ausgewählt werden, gewonnen werden. Wonach geht ihr das? Oder erstmal, warum habt ihr euch genau dafür entschieden? Es gäbe sicherlich auch noch alle anderen oder viele verschiedene andere Unterstützungsmöglichkeiten. Warum habt ihr gerade diesen Schwerpunkt aufs Peer Learning, aufs Coaching und Mentoring gesetzt? Und ja, wie geht ihr damit um und wie setzt ihr dort so die Schwerpunkte?
Also das ursprüngliche Konzept haben wir nicht neu aufgesetzt, sondern das haben wir tatsächlich auch aus London mit übernommen, weil sich's da bewährt hat. Ich merke das aber auch tagtäglich, dass natürlich auch Mentoren, Coaches, Trainer ein Onboarding benötigen und natürlich auch eine Betreuung. Gerade, ich meine, wir sind unglaublich dankbar über dieses Engagement, dieses Pro Bono-Engagement, was diese Menschen mitbringen. Und ohne das würde das Ganze auch nicht funktionieren. Aber gerade dann ist es auch wichtig, dass man sozusagen dort auch nah dran ist. Gleichzeitig führt diese Betreuung dazu, dass weniger sozusagen bei uns als Kernteam liegt, wenn das nachvollziehbar ist. Also dadurch, dass wir eben die Menschen verknüpfen mit anderen Gleichgesinnten, mit Menschen, die eben gerne unterstützen, bekommen sie Support sozusagen mehr oder weniger über uns organisiert, aber nicht durch uns selbst durchgeführt. Und das eröffnet uns natürlich wiederum unsere sehr beschränkten Ressourcen eben mit anderen Dingen zu knüpfen, was nicht dazu führen soll, dass wir weit weg sind von den Teilnehmenden. Also es ist schon so, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, wir sind eine Organisation, die mit relativ wenigen Menschen arbeitet, aber dafür sehr, sehr intensiv. Also wenn wir mit relativ wenigen sprechen, dann sage ich, wir starten zweimal im Jahr einen Jahrgang, immer zum April und zum Oktober. Da sind so 10 bis 15 Teilnehmende pro Jahrgang dabei. Das heißt, wir sind schon sehr nah dran auch an diesen Menschen. Und es ist uns auch wichtig, da Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu pflegen. Das heißt, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Natürlich muss auch das Tagesgeschäft und das Operative durchgeführt werden. Und da priorisieren wir wie jede andere Organisation auch. Also was ist dringlich und was ist wichtig, kommt eben auf die Top-Priority. Was ist wichtig, aber vielleicht nicht so dringlich, wird anders kategorisiert. Also da gibt es ja, die gesamten Konzepte sind ja bekannt.
Okay, voll gut. Ja, danke für diese detaillierten Einblicke da auch. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und kann man auch auf andere Sachen so ein bisschen übertragen. Lass uns vielleicht ein bisschen davon weggehen. Eine Sache noch dazu. Du hast gerade gesagt, ja, dass ihr euch ja auf wenige Leute konzentriert auf einmal. Und auch wieder so ein bisschen die Frage oder vielleicht, wie man diesen Spagat hinbringen kann. Auf der einen Seite, was ich raushöre, wollt ihr diesen Leuten am besten dienen, am besten unterstützen, was idealerweise ja mit so wenig wie möglich kann man so viel Aufmerksamkeit wie möglich denen einfach geben. Gleichzeitig, wenn es darum geht, wie kann eine Organisation den größtmöglichen Impact haben, wenn ihr statt 15 vielleicht 150 auf einmal so ein bisschen begleiten könntet, wäre der Impact ja deutlich größer, könnte man sagen jedenfalls so ein bisschen. Ob es wirklich so wäre, ne? Es lässt sich, so geht die Rechnung natürlich nicht auf, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Wie findet ihr dann ein gutes Mittelmaß, wo ihr sagt, hey, das ist so die ideale Zahl für euch?
Ja, ist eine gute Frage. Dankeschön dafür. Wir haben das große Glück, dass wir von Erfahrungen von unseren anderen Standorten auch schon festgestellt haben, dass man um die sehr intensive Arbeit, die wir mit den Menschen machen tagtäglich, gut durchführen zu können, und auch eben diese Beziehungen so gut zu pflegen, wie wir es gerade schon angesprochen haben, Größen, Jahrgangsgrößen von 20, 22 oder so nicht überschreiten sollte, weil es dann tatsächlich nicht mehr mit dem aktuellen Setting zumindest so abdeckbar wäre, wie wir uns das wünschen. Das bedeutet aber natürlich, wie du korrekterweise angesprochen hast, dass unser Impact begrenzt ist. Wir haben schon das Ziel, sozusagen Menschen hereinzubringen in den Sektor, um diesen zu stärken und ihnen gleichzeitig eben eine erfüllendere Aufgaben auch vermitteln zu können. Um sozusagen hier noch mehr Impact, wie unser liebstes Wort ja in der Branche ist, zu schaffen, gehen wir so ein bisschen Ja, wir wollen diese Menschen so ein bisschen als auch als Multiplikatoren nutzen, die ihrerseits andere Menschen anstecken mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen, mit ihren Vorstellungen, die in den Organisationen, in denen sie tätig sind, eben auch neue Ideen mit aufbringen, die innerhalb ihrer privaten Netzwerke überhaupt diese Sinnfrage, die sich viele ja vielleicht auch gar nicht stellen, kulturell bedingt, weil man hat halt diese Ausbildung gemacht und so wie ich eben ewig erstmal in die eine Richtung gearbeitet. Das soll sozusagen mehr oder weniger wie so ein Virus, also wenn wir jetzt schon in Corona-Zeiten sprechen, kann ich ja auch dieses Wort einmal benutzen, aber in einem ganz anderen Kontext, wie so ein Virus andere anstecken und nur dann werden wir als relativ kleines Rädchen hoffentlich auch einen messbaren Teil dazu beitragen können, dass systemisch auch mal überlegt wird, dass sich Dinge ändern müssen.
Ja, voll gut. Für mich so ein bisschen auch die Frage immer, geht man eher in die Breite oder geht man in die Tiefe? Definitiv was, wo man sich auf vielen verschiedenen Ebenen einfach die Frage stellen sollte und nicht alles, sondern einfach bewusst entscheiden, was man macht. Darum, ja, finde ich sehr gut. Lass uns ein bisschen überwechseln, mal wieder zu dir so ein bisschen persönlich und deinen eigenen Erfahrungen. Und mich würde interessieren, was du denkst oder was du vielleicht immer wieder hörst, so der schlechteste Ratschlag in Bezug auf Purpose, von mir aus generell soziales Unternehmertum, einfach ist, den du immer wieder hörst oder wo du einfach sagst, hey, ja, das ist einer, der ja einfach ein schlechter Ratschlag ist.
Ratschläge. Gab es natürlich viele so während der Kindheit, aber nein, also grundsätzlich bin ich es immer total wertvoll, wenn mir andere Menschen auch Erfahrungen oder auch Empfehlungen mitgeben. Vielleicht nicht direkt Ratschlag, aber was ich relativ häufig höre, ist der Begriff der Hoffnung im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Entwicklung. Also ganz konkret, ich glaube auch an Ziele sozusagen und will diese erreichen, sonst wird man sich die ja auch nicht setzen. Aber darauf zu hoffen, dass der Markt irgendwann bereit sein wird für mich oder mein Produkt und es dann einfacher wird, das ist keine Strategie, die man erfolgsversprechend sozusagen fahren sollte, zumindest meiner Erfahrung nach. Ziele kann man nur dann erreichen, wenn man auch Aktivitäten unternimmt, diese ständig überprüft, immer wieder neu anpasst. Und das ist für mich der deutlich erfolgsversprechendere Weg als lediglich das Prinzip eben Hoffnung. Vielleicht, wenn nur genug Leute von meinen tollen Ideen hören, werden die sich von selbst verkaufen. So. Also glücklicherweise also ist das aber auch etwas, was viele Menschen nicht allzu lange machen, sondern eben dann auch im Lernprozess sozusagen stattfindet. Das höre ich manchmal in Gesprächen heraus. Ja, wir hoffen, dass wir in einem halben Jahr dann so und so weit sind. Ja, das verstehe ich auch. Ich habe auch sehr viele Hoffnungen mit meiner Arbeit verbunden. So, aber sag mir mal ganz, ganz, ganz konkret, was unternimmst du, damit sich diese Hoffnung erfüllt? So, genau.
Okay, ja, voll gut. Ich denke, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass, so wie du sagst, Vision, Wünsche, Träume, darf man alles haben, haben mega auch den Platz. Wichtig ist vor allem, dass man auch für sich einfach schaut, welche nächsten Schritte, welche aktiven Handlungen kann man machen. Einfach in diese Richtung. Was sind, wenn du jetzt vielleicht mal so die letzten 12 Monate zurückdenkst oder einfach so die letzten Monate etwas, wo du sagst, das ist eine der interessantesten Sachen, die du gelernt hast oder auch für dich die wertvollsten Sachen?
Ja, okay, ich hatte mir vorgenommen, Corona nicht so sehr zu thematisieren, aber ich würde es jetzt trotzdem in dem Zusammenhang nochmal machen wollen, weil ich finde, dass wir in einer sehr speziellen Phase uns gerade befinden. Das ist mir jetzt einfach auch nochmal besonders bewusst geworden. Zu Zeiten von Corona ist Solidarität ja ein inflationär gebrauchter Begriff geworden, aber ich habe tatsächlich total positiv wahrgenommen, Unterstützung und Kollaboration in einem selbst extrem stark betroffenen Sektor. Und das macht mich stolz, sozusagen Teil dieser Bewegung auch, Teil dieses Sektors zu sein, die eben nicht nur Solidarität propagiert, sondern das auch ganz konkret lebt. Ob das Initiativen sind, die geteilt werden, die unterstützt werden, Kooperationen, die auf einmal neu aufkommen, um auch Kulturschaffende zu unterstützen, das gemeinsame Suchen von Lösungen, wenn es schwierig wird, der viel umworbene Hackathon, der einfach alle Erwartungen, glaube ich, auch, was die teilnehmenden Zahlen übertroffen hat. Das sind einfach Dinge, das finde ich wirklich bemerkenswert. Und das zeigt eben, dass das auch, ja, also vielleicht auch einer meiner Werte, dieses Integrität, so walk the talk, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und ich sehe, dass das einfach sehr, sehr viel stattfindet. Selbst in Krisenzeiten, wo jeder eigentlich zunächst mal damit beschäftigt sein müsste, seine eigene Existenz zu sichern. Ganz konkret war das bei uns zum Beispiel so, dass wir ja im April gerade dann im neuen Jahr schon Changemakern gestartet haben, als gerade diese Auswirkungen des ganzen Social Distancing begannen so richtig durchzuschlagen. Und ja, einige unserer Organisationen auch aus dem Netzwerk sind da sehr früh sehr stark betroffen gewesen und mussten eigene oder müssen eigene MitarbeiterInnen in Kurzarbeit senden und Ähnliches. Und gleichzeitig hatten wir aber auch Associates, die für dieses Programm bereits ihren Job gekündigt hatten und natürlich darauf vertrauten, dass sie jetzt in diesen Organisationen auch durchstarten. Und trotz dieser Umstände mit der eigenen Kernbelegschaft waren ausnahmslos alle Partner total lösungsorientiert und wir haben gemeinsam auch Lösungen gefunden. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Und ja, das ohne zu verallgemeinern, zeigt sich das einfach für mich wieder mal, dass unser Sektor doch ein bisschen anders ist, als ich das vorher aus der Privatwirtschaft kannte und auch manchmal erfahren habe. Und einfach, dass man dieses große Ganze und alle Stakeholder stets im Blick hat und wie man gemeinsam Lösungen finden kann. Dafür bin ich jetzt und auch allgemein total dankbar. Ja.
Voll gut, danke. Ist gerade ein bisschen aufhören, weil du gesagt hast, ihr seid jetzt ja wieder mit einer neuen, mit einer neuen Gruppe gestartet von Changemakern. Bezeichnet ihr die als Changemaker, bezeichnet ihr euch als Changemaker so ein bisschen und vor allem, wie denkst du über Changemaking allgemein, vielleicht der Begriff so an sich, und wie seht ihr eure Rolle so in dem Zusammenhang?
Ich habe noch nicht so richtig über eine Definition von Changemaker nachgedacht, muss ich gestehen. Das hast du wahrscheinlich schon eher. Ich meine, allein der Titel der Podcast-Reihe führt dazu. Ich glaube, dass ganz persönlich ist meine Überzeugung, dass jeder Changemaker sein kann und auch, dass das nicht so schwer ist sozusagen. Es kommt gar nicht so darauf an, dass jeder immer gleich das ganz große Ziel hat. Es kann auch mit kleinen Dingen starten so. Und das, was ich vorhin angesprochen habe, einfach, dass man bestimmte Themen anspricht, dass man Fragen stellt, dass man damit sozusagen sein Umfeld infiziert und auch neue Gedanken sozusagen in Gang bringt. Das ist schon Teil auch Changemaking. Und insofern, ja, wenn du so willst, würde ich schon sagen, dass unsere Community schon auch eine Community von Changemakern ist, die genau das tut und auch aktiv eben sich beteiligt daran, dass Veränderung passiert und diesen Diskurs auch unterstützt. Das würde ich schon sehen.
Okay. Ja, voll gut. Stimme dir voll zu. Sprichst mir da sehr aus dem Herzen.
Wir sind uns sehr einig bei vielen Dingen, merke ich gerade.
Ja, definitiv. Also denke ich schon. Liegt vielleicht auch so ein bisschen. Also ja, wir kommen nicht ohne Grund so ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Oder was sind Sachen, wenn es ums Thema Purpose, von mir aus auch allgemein Changemaking geht? So, ich denke, in Bezug auf Ressourcen, die du besonders wertvoll fandest, kann Sachen sein wie Bücher. Kann sein, aber auch andere Sachen sein, Webseiten, Software, irgendwie sowas, die dir persönlich geholfen haben, die du auch gerne weiterempfehlen kannst.
Ja, also ganz, ganz konkret, ich weiß jetzt nicht, wie werblich das sein darf, aber ich darf wahrscheinlich einen Namen nennen.
Ja, ich bitte drum, so konkret wie möglich.
Okay. Alles klar. also ich stelle gerade ganz fest immer dadurch, dass wir umgestellt haben, jetzt erstmal komplett virtuell, auch unsere Trainings und Ähnliches, dass es wirklich auch tolle Tools virtueller Kollaboration gibt. Und ich finde zum Beispiel mural.co, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen Begriff ist, Mural, ist eine total tolle Möglichkeit, virtuell in Gruppen eben gemeinsam an Whiteboards, Screens sozusagen zu arbeiten. Das fand ich sehr, sehr wertvoll, jetzt gerade zuletzt. Bei Büchern, ja, da muss ich gestehen, als Vater von zwei Kleinkindern im Alter von 2 bis 4 komme ich zurzeit offen gestanden viel zu selten zum Lesen. Aber zwei Bücher, die ich selbst extrem spannend fand oder finde, das eine habe ich jetzt erst begonnen, muss ich sagen, weil sie sich positiv mit notwendigen Wandel unseres Wirtschaftssystems befassen. Das ist zum einen Catherine Trebeck, eine schottische Forscherin und auch ein Stück weit der Thought Leader der sogenannten Wellbeing Economy Alliance. Das ist ein weltweiter Zusammenschluss von Organisationen, Netzwerken, Bewegungen, Einzelpersonen, aber auch Nationalstaaten, wie zum Beispiel Neuseeland, die gemeinsam an der Veränderung unseres Wirtschaftssystems arbeiten. Diese Frau Trebeck hat ein Buch geschrieben, das heißt The Economics of Arrival, Ideas for a Grown-Up Economy. Und die erste Hälfte des Buches ist erstmal vernichtend kritisch gegenüber der aktuellen Situation und politischen Argumentationen, die wir da führen. Wohingehend sie dann eben in der zweiten Hälfte, nachdem sie uns mehr oder weniger gesagt hat, dass wir alle im Untergang geweiht sind, detailliert darauf eingeht, wie man Wege nach vorn schaffen kann. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern eben ganz konkret auch Beispiele nennt dafür, wie das bereits jetzt in kleinen und auch größeren Umfang funktionieren kann. Das finde ich immer wichtig, dass man auch konkrete Beispiele bekommt, um sich das vorzustellen, was kann ich denn als Einzelner oder als einzelne Organisation möglicherweise eben auch unternehmen, um hier mich zu beteiligen an dem systemischen Bereich. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht ein Buch von Dr. Peter Spiegel, ist auch jemand, der so als Think Tank hier in Deutschland eher verhaftet ist oder beheimatet ist. Da heißt das Buch We Q Economy, also We und dann in Q, Wege zu einer Wirtschaft für den Menschen. Und hier geht es auch ein bisschen dahin, aufzuzeigen, wie man von so einer egozentrischen, ich-bezogenen Sichtweise zu einer intelligenten, kollaborativen Wirtschaft sozusagen und auch menschlicheren Wirtschaft kommt, einer wertegetriebenen Wirtschaft, die eben Teilhabe, Empathie, Transparenz, Nachhaltigkeit, all diese Werte eben auch schon heute in verschiedenen Organisationen und Projekten sich deuten lässt. Und das fand ich auch ein sehr, sehr inspirierendes, beziehungsweise dieses Buch. Da bin ich noch nicht ganz durch, aber es liest sich aus meiner Sicht sehr, sehr spannend.
Voll gut, ja, danke für die Tipps. Werde ich mir auf jeden Fall mal die Bücher anschauen. Ansonsten kriegst du mal Gewinne, sagst gerade für kleine Kinder. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch, aber von Simon Sinek, eins der Unbekannten von ihm, Together is Better. Ist eine kleine Geschichte, so ein bisschen illustriert. Eigentlich mega, ja, für Kinder auch gut, aber halt auf Englisch. Ich glaube, es ist nicht auf Deutsch übersetzt bis jetzt. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr,
danke
sehr gut.
Danke für den
Tipp. Ja, das weiß ich auch, wenn wir schon über Purpose sind. Ich muss gestehen, ich habe nicht so viele Bücher zu dem Thema gelesen. Aber was eins ist, ist Do Purpose bei David Hiatt.
Okay.
Auch eins hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und auch unbedingt nicht das E-Book, sondern das Paperbook, weil es wirklich auch sehr gut gemacht ist. Nur so dafür und auch für, ja. Also die beiden kann ich sehr empfehlen. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, gibt es noch was, wo du sagst, das ist dir vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen im Gespräch oder etwas, wo du sagst, das möchtest du nochmal unbedingt betonen?
Würde ich so nicht sagen, aber vielleicht so ein bisschen so ein Aufruf. Steht nicht vor dem Berg und glaubt, der ist so groß, dass unsere Herausforderungen sozusagen eh nicht bewältigt werden können, sondern fangt in kleinen Dingen an. So, das ist etwas, was ich Menschen gerne mitgeben möchte. Jeder kleine Schritt hin ist ein Schritt in die richtige Richtung und wir müssen alle nicht perfekt werden. Ich glaube, davon sind wir als menschliche Spezies sowieso weit entfernt. Aber wir müssen uns ändern. So, und zwar alle, weil so wie es im Moment läuft, dauert es nicht mehr so lange, bis der große Crash passiert. Davon bin ich überzeugt. Und das ist etwas, was ich gerne mitgeben möchte, zu überlegen, was kann ich anders machen, wo möchte ich mich engagieren. Und ich sage gar nicht, dass alle Menschen sozusagen ihren bisherigen Karriereweg verlassen müssen und über On Purpose jetzt irgendwie in den sozialen Sektor gehen wollen. Ich glaube, das ist auch nicht das Erfolgsversprechende. Aber überlegt euch für euch selber, was ihr in eurem eigenen Leben, was ihr vielleicht in den Organisationen, in denen ihr aktuell seid, was ihr da gerne anders machen wolltet, was ihr dort ändern wollt, wie ihr Changemaker werden möchtet. Und habt nicht Angst davor, dass alles perfekt sein muss.
Ja, ich denke, sehr, sehr wertvoll, auch gerade dieser Punkt, wie kann man es im Kleinen testen, wie kann man es im Kleinen angehen, man muss nicht gleich groß werden, man muss nicht gleich die ganze Welt verändern, sondern einfach schauen, was kann man in dem unmittelbaren Umgebung, was kann man da tun und verändern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Da kriegt man auch direktes Feedback und das ist mehr wert als alles, was man so sich auf dem Konto anhäufen kann. Das ist meine Erfahrung, ist einfach, wenn man von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, tolles Feedback bekommt und auch mal zwischendurch ein Dankeschön. Das ist das, was mich antreibt und ich glaube, dass es für viele sehr, sehr erfüllend ist.
Bevor wir jetzt wirklich ganz zum Ende kommen, vielleicht noch eine Sache, weil du es auch gerade so angesprochen hast und dann so ein bisschen zum Appell passt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Du hast jemanden, der nicht so ganz so frei ist, der sagt, er möchte nicht diesen Schritt gehen und seinen Job verlassen, sondern möchte vielleicht mehr generell Purpose in ein Unternehmen reinbringen oder einfach sagen, hey, wie kann diese Person es schaffen, dass das Unternehmen so ein bisschen mehr soziale Verantwortung vielleicht übernimmt, einfach diese Themen in ein Unternehmen reinbringt. Weil wenn man irgendwie oben in Führungsposition ist, es ist verständlich leichter. Nicht unbedingt, aber in vielen Stellen schon. Und wenn du jetzt jemand hast, ich kann mir vorstellen, dass du mit dieser Thematik immer mal wieder in Kontakt kommst. Was ist deine Antwort so ein bisschen darauf? Und nicht die Antwort, hey, genau so funktioniert, sondern einfach so ein bisschen deine Gedanken, was du so einer Person raten könntest.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer, sozusagen verallgemeinert zu sagen. Blaupause habe ich nicht, muss ich auch sagen, offen. Aber ich würde empfehlen, je nach Situation, seid selbstbewusst genug, stellt kritische Fragen. Hinterfragt die Dinge, fragt nach dem Warum, hinterfragt die Dinge sozusagen, ob sie nicht besser gemacht werden können. Und sozusagen nach dem Motto auch ein Stück weit steht da, Tropfen höhlt den Stein. Lasst da auch nicht locker, bleibt da dran. Und wenn ihr sozusagen eure Kollegen noch mit ins Boot holen könnt, Allianzen aufbauen könnt, dann habt ihr noch eine gewichtigere Stimme. Und wenn dann in ganze Teams die Frage so stellen, wird auch irgendwann die Person in der Führungsposition sich dem stellen müssen. So. Und das kaskadiert dann natürlich auch nach oben wieder. Und wenn das nicht erfolgreich ist und wenn ihr da Frust aufbaut und nicht vorankommt, ich glaube, dass dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr da an der richtigen Stelle seid. Und Wechsel sind heutzutage kein Makel mehr, sondern auch Chancen immer wieder sozusagen. Und das wäre so meine Empfehlung.
Ja, wow, finde ich nochmal wirklich gut zum Schluss, Redek, was einfach die Punkte, weil für mich sind die nicht nur für irgendjemanden angestellt in einer bestimmten Rolle, sondern so allgemein kann jeder die sofort umsetzen. Es geht einfach, Sachen zu hinterfragen, die richtigen Fragen zu stellen. Immer zu gucken, hey, warum mache ich das? Kann man es anders machen? Kann man es besser machen? Dann das Zweite, was du gesagt hast, nicht locker lassen. Dabei bleiben. Veränderung passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Viele Sachen sind einfach, muss man kontinuierlich dabei bleiben. Und das Dritte, Verbündete suchen. Immer gut, immer extrem wichtig. Alleine verändert man selten etwas. Es braucht immer viele Leute. Darum, hast du mehr oder weniger, ist es für mich so ein bisschen ein kleiner Blueprint, der jeder eigentlich sehr, sehr gut anwenden kann. Das sind wunderbare 3 Schritte. Mit denen kann man eigentlich nichts falsch machen. Also, Frederik, vielen, vielen Dank. Wenn jemand mehr jetzt über On Purpose, vielleicht auch über dich erfahren möchte, wo möchtest du den schicken?
Ja, zunächst mal ist die erste Anlaufstelle natürlich unsere Homepage. Unter onpurpose.org finden Interessenten nicht nur mehr Infos zu unserer Arbeit, sondern auch zu unserer Gemeinschaft. Dort werden auch unsere Teilnehmenden, aber auch die angesprochenen MentorInnen, TrainerInnen, Coaches und so weiter finden sich dort. Wir veröffentlichen dort auch regelmäßig Events, zurzeit doch vor allem virtuell, aber dann bald hoffentlich auch wieder persönlich, wo ihr uns kennenlernen könnt, uns, aber auch viele andere sozusagen Menschen aus unserem Netzwerk. Wer einmal in die Blase eingetaucht ist hier in Berlin, der wird das vielleicht auch nicht, dem nicht ganz entgehen können. Wir sind zwar eine kleine Gemeinschaft, aber wir werden immer mehr und wir sind aktiv und uns trifft dann eigentlich immer irgendjemanden an irgendeiner Stelle. Und insofern freue ich mich schon auf viele, viele Touchpoints mit Menschen, die sich mit den Themen auseinandersetzen wollen, die Fragen haben, die auch uns hinterfragen. Das hilft uns auch, besser zu werden. Und da wird einiges hoffentlich noch kommen in nächster Zeit.
Ja, danke. Vielen Dank. Also onpurpose.org. Ansonsten alle Sachen, die wir besprochen haben, verlinke ich nochmal. Die findet man dann einfach in den Shownotes oder ansonsten alles natürlich unter changemakerpodcast.de. Also Frederik, danke, dass du dabei warst. Danke für die ganzen Einblicke, aber vor allem eure Arbeit, dass ihr auch einfach einen Beitrag dazu leistet, mehr Purpose reinzubringen, aber natürlich auch einfach zu gucken, wie können wir Sachen besser machen.
Ja, vielen Dank, Simon, für dieses angenehme Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht und natürlich auch danke dafür, dass du sozusagen der Idee On Purpose hier auch eine gewisse Plattform bietest. Finde ich ganz toll. Mach weiter da. Ich habe schon einige interessante Podcasts von dir gehört. Es waren ja auch so ein paar, Friends dabei schon, die auch Anknüpfungspunkte hatten. Und spannende Reihe. Dankeschön.
Danke. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.